Hallo Motorsportfans, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Formel Schmidt. Wir sind noch in Melbourne, hier spielt das Wetter etwas verrückt, Aprilwetter schon im März. Am Samstag war es sauheiß, am Sonntag kam der Regen. Heute ist noch ein bisschen kalt, aber die Sonne ist wieder da. Wir müssen natürlich über ein klasse Rennen sprechen, viel Chaos, viel Action, Schmidt am Wochenende. Es war alles drin bei diesem Saisonauftakt. Ehre, wem Ehre gebührt, kommen wir auf Lando Norris am Anfang zu sprechen. Er hat den Druck von Verstappen standgehalten. Er hat bei schwierigen Bedingungen einen kleinen Fehler gemacht, aber er ist am Ende gut ins Ziel gekommen und hat das Rennen gewonnen. Ist er deiner Meinung nach schon reif für den ersten WM-Titel?
Ja, ich glaube, er hat sich ein bisschen selbst besiegt. Also das war für ihn ein ganz, ganz wichtiger Sieg, weil es eben kein einfacher war. Er wäre wahrscheinlich ein einfacher geworden, wenn die Rennstrecke durchgehend feucht gewesen wäre oder wenn die Strecke durchgehend trocken gewesen wäre. So, aber bei diesen Bedingungen. Erst nass, dann trockener. Dann der Wechsel auf Trockenreifen, dann wieder zurück auf Intermediates, viele Safety Cars. Man konnte wirklich alles falsch machen. Man konnte dieses Rennen bei 1000 Gelegenheiten wegwerfen. Er hat sich weggeworfen, wie du schon gesagt hast. Der hat diesen kleinen Fehler gemacht. Kurz, also gerade als der Regen kam in Kurve 12, hat es aber dann noch in Kurve 13 nur in die Box geschafft. Und er hat dann in den letzten 7 Runden Max Verstappen wirklich standgehalten. Und Verstappen, der fuhr mit dem Messer zwischen den Zähnen. Er hatte zum Schluss auch noch das bessere Auto, weil bei Norris war der Unterboden beschädigt durch diesen Ausritt ins Kiesbett. Ja. Und Norris hat auch gesagt, seine Reifen waren ein bisschen schlechter. Er hat die Intermediates in den ersten 2 Runden zu hart rangenommen, weil er ihm wegfahren wollte von Verstappen. Und Verstappen ist ein Angstgegner und er hat den Angstgegner besiegt. Und ich glaube, das war ganz, ganz wichtig für ihn.
Ja. Ich guck mal kurz nochmal auf die. Habe ich. Ja, ist angemacht. Ja,
wollte nochmal.
Sicher gehen, nicht, dass wir jetzt alles aufnehmen. So. Ja. Also weiter. Norris ist also reif für den Titel. Der McLaren war zwischendurch sehr überlegen. War das nur eine Eintagsfliege? Waren das die Bedingungen? Oder ist das Auto wirklich. Die Benchmark momentan im Feld.
Ja, das Auto ist ganz klar der Maßstab. Das hat eigentlich auch schon das Training gezeigt. Ich meine, lange waren die McLaren immer so im Vorderfeld, ähnlich wie in Bahrain, aber man konnte sich keinen Reim drauf machen. Die waren schnell in den einzelnen Sektoren. Wenn man die zusammengezählt hätte, wären sie da schon wahrscheinlich haushoch überlegen gewesen. Aber man konnte sie nicht zusammenzählen, entweder aus Absicht. Also Helmut Marko glaubte, sie haben geblufft. Oder weil es wirklich mit diesen Autos, die so viel Abtrieb haben, die jetzt so schnell geworden sind, unheimlich schwer ist, wie Lando Norris sagt, eine einzelne Runde wirklich mal zusammenzubringen. Und dann plötzlich wirklich wie aus dem Nichts im zweiten Versuch des Q3, noch nicht mal im ersten, haben ja beide Fehler gemacht. Sowohl Norris als auch Piastri haben die den Verstappen 4/10, 3/10, also bei Norris waren es 4, bei Piastri 3/10 abgehängt, alle anderen 5/10, 7/10. Also das war schon eine Welt. Und dann im Rennen, das war eigentlich fast noch krasser. Und ich glaube, das hat die meisten fast konsterniert, kann man sagen. Also gerade auch Red Bull auf den Intermediates. So nach 16, 17 Runden merkte man bei Verstappen, lassen Hinterreifen nach, die wurden zu heiß. Dann hat ihn Piastri überholt nach einem Fehler und dann ist der McLaren Express weggefahren. Also die waren dann in der 33. Runde, hatten die 18 Sekunden Vorsprung. Das ist ein Klassenunterschied. Und ich glaube, das gibt jetzt allen zu denken, was machen die McLaren, dass sie A, die Reifen gut anzünden, weil sonst wären sie im Qualifying nicht so schnell gewesen, und B, die Reifen so gut konservieren. Und Christian Horner hat gesagt, das ist eigentlich ein Spagat, der gar nicht möglich ist. Ja. Also du musst, entweder hast du das eine oder das andere, du musst ein bisschen was opfern, aber die opfern nichts.
Ja, Red Bull war der erste Verfolger, natürlich wieder mit Verstappen, war am Ende nah dran. Was fehlt Red Bull noch? Wie viel sind die denn am Meinung nach weg pro Runde?
Ich würde schon sagen, die sind auf eine Runde, Verstappen hat es ja eigentlich schon bei dem Test gesagt, 3/4 hinten, das war der Abstand, auch wenn wir jetzt vielleicht sagen, kann. Bei Verstappen ist das Training nicht optimal gelaufen. Am Freitag waren sie schon wieder mal mit dem Setup im Wald, ja, mussten dann wieder korrigieren. Sie haben es hingekriegt. Alle im Team sagen, von den Fahrern bis zu den Ingenieuren, es ist ein bisschen leichter zu verstehen, das Auto. Man kommt, wenn es einen Fehler hat oder wenn das Setup nicht optimal ist, kommt man leichter auf die richtige Lösung als beim Vorgänger. Es ist ein bisschen berechenbarer, aber es hat halt immer noch diese eine Schwäche, es ist in den langsamen Kurven, neigt es zum Untersteuern. Das heißt, dass der Fahrer muss dann das Auto mit dem Gaspedal durch die Kurven drehen. Das überlastet die Hinterreifen. Man hat also Balanceverschiebungen, die der McLaren nicht hat. Und Norris hat es gesagt, wir haben jetzt ein Auto, das ist wirklich in langsamen und schnellen Kurven gut balanciert, bei viel und bei wenig Abtrieb gut balanciert. Und das ist, wie gesagt, auch wieder so ein Spagat, wo man denkt, mit diesen Ground-Effekt-Autos ist das gar nicht möglich. Und das ist die Stärke des McLaren. Und deswegen versucht natürlich Red Bull verzweifelt rauszufinden, was da los ist. Ja. Und sie stochern natürlich jetzt ein bisschen im Nebel, schießen auf alles, wo sie irgendwo glauben, treffen zu können, und hoffen, sie landen den Treffer. Und sie beschweren sich bei der FIA mal über das, mal über jenes, und in der Hoffnung, durch Ausschlussverfahren vielleicht dann dem Geheimnis auf die Spur zu kommen. Das kann funktionieren, muss aber nicht.
Ja, was ist deiner Meinung nach das Geheimnis? Es gibt ja Gerüchte, die vorderen Bremsverkleidungen, die Vorderachse, die Aufhängung ganz neu gemacht. Siehst du da ein bisschen so den Trick dabei? Oder?
Ja, ich glaube, es ist wie immer wahrscheinlich relativ unspektakulär, eine Kombination aus allem Möglichen. Das Auto hat sehr, sehr viel Abtrieb, der sehr konstant ist. Da hat man bei der Aerodynamik, du hast ja auch im Detail Fotos von der Vorderaufhängung gemacht, das ist nicht nur Mechanik dort, das ist auch Aerodynamik. Man sieht die Anlenkpunkte am Chassis, die sind alle so verkleidet wie eine Art Flügel. Manche von diesem Ansatz, der Querlenker weisen nach unten, manche weisen nach oben, manche nach außen. Also da ist jeder Querlenker oder jeder Ansatz am Chassis ist schon so ein kleines Flügelprofil, der die Luft irgendwie hinleitet. Ja. Dann die Staffelung zwischen dem unteren Querlenker und dem Lenkarm, die ja nicht mehr direkt hintereinander liegen, wie bei fast allen, sondern ein bisschen versetzt sind. Das beschleunigt die Luft, lenkt sie auch nach unten, direkt in die Venturi-Kanäle. Ja. Kann natürlich dem Auto ein bisschen mehr Abtrieb geben, der vielleicht auf diese Art und Weise konstanter ist, als wenn man ihn jetzt klassisch über den Unterboden gewinnen würde. Also das ist sicher ein Punkt. Und dann haben sie sicher auch mit dem Fahrwerk was gemacht. Also ich meine, die Geometrie des Fahrwerks, ich habe da zwei, drei Ingenieure am Wochenende getroffen, die ist eigentlich krank. Ja. Das kann eigentlich nicht funktionieren, aber sie machen es trotzdem. Und ein Punkt, den ja kein anderes Auto hat, die beiden unteren Querlenker sind übereinander am Radträger angedockt, was es noch nie gegeben hat. Normalerweise gehen die zusammen auf einer Ebene. Ja. Mir wurde gesagt, das musste man machen. Man hat also aufgrund dieser des Ziels, die Aerodynamik zu verbessern, musste man diese Geometrie machen. Und dann ging es aber auch von der Mechanikseite her nur, die Querlenker so anzulenken, sonst hätte es nicht funktioniert.
Ja, auch bei der Balance sprechen die Fahrer ja wirklich, scheint das Auto sehr gutmütig zu sein, im Gegensatz zu vielen anderen Teams, Fahrern, die da immer noch jammern. Da ist zum Beispiel Ferrari dabei. Da sah es eigentlich freitags noch sehr gut aus. Sie sahen aus, als wären sie so fast auf dem Level von McLaren, könnten da um den Sieg mitkämpfen. Aber dann ging ja schon im Qualifying nicht mehr viel voran. Und im Rennen waren sie auch eigentlich nicht bei der Musik. Wo hat es da gefehlt?
Ja, auch hier war es wieder so, wie McLaren quasi im Q3 plötzlich explodiert ist. Ist Ferrari, die im Q1 und Q2, hat man noch gedacht, sind sie so ungefähr wie im freien Training, 2, 3, 4 Zehntel weg oder was, sind dann komplett nach hinten durchgereicht worden. Es waren 7, 8 Zehntel auf den McLaren. Und auch hier wieder massive Balanceprobleme, was komisch ist, weil das hatten sie letztes Jahr nicht. Man musste dann offenbar auch mit der Bodenfreiheit nach oben gehen, weil sie ein bisschen zu tief waren, hätte die Gefahr bestanden, dass sie unter Umständen disqualifiziert werden, wenn sie die Planke zu stark abnutzen und das etwas höher nehmen. Hat dem Auto also nicht gerade gut getan. Ja. Sie waren auch im Rennen. Gut, sie waren letztes Jahr schon im Regen nicht das beste Auto, weil sie da immer Probleme hatten, die Reifen aufzuheizen. Genügend. Charles Leclerc ist meistens so auf Platz 5, 6 rumgefahren. Ja. Also mehr wäre da auch nicht drin gewesen. Und deswegen haben sie auch eine Risikostrategie genommen. Ähnlich wie Red Bull. Ja. Die sind, als der Regen kam, draußen geblieben. Nur viel zu lange. Also der Red Bull schon zu lange. Aber die schon viel zu lange.
Ja, war das verständlich bei diesen schwierigen Bedingungen oder war das wieder das alte Ferrari, sage ich mal, wo es doch, wenn es chaotisch wird, ein bisschen drunter und drüber geht am Kommandostand?
Ja, ich glaube, wir sollten erst noch mal kurz zu Verstappen gehen, der das Gleiche gemacht hat. Ja. Verstappen hat natürlich gesehen, die zwei McLaren, die rutschen da raus. Er hat gesehen, der Norris biegt ab in die Boxengasse, der Piastri ist jetzt erstmal weg, der stand ja da im Gras. Ja. Dann mache ich natürlich das Gegenteil. Ja. Er wusste, selbst wenn es noch eine Runde länger bleibt, der zweite Platz ist ihm sicher. Und ich glaube, und es gibt viele, die haben hin und her gerechnet, wenn er nach einer Runde reingekommen wäre, hätte er vielleicht eine Chance gehabt, vor Norris wieder rauszukommen, denn der Abstand war dann 18,6 Sekunden. Das ist genau das Boxenstoppfenster. Also da wäre es wirklich spitz auf Knopf gewesen. Du hast, glaube ich, heute früh schon eingewandt, was wäre gewesen, wenn der Piastri da aus dieser Falle nicht mehr rauskommt, aus dem Gras, und es gibt einen Safety Car oder einen VSC. Ja. Wäre vermutlich ähnlich gewesen, weil beide hätten ja bis zu diesem Punkt voll fahren können und hätten dann beide die gelbe Flagge gesehen, hätten da beide gleich langsam machen müssen, dann wäre Verstappen in die Box, Norris draußen. Also es wäre wieder extrem eng geworden. Es wäre vermutlich, das wäre der Knüller gewesen von diesem Rennen. Verstappen ist aber dann noch eine Runde draußen geblieben, weil er gesagt hat, der erste und zweite Sektor war noch gar nicht so schlimm, da habe ich gar keine Zeit verloren. Ja. Allerdings die Zusatzrunde, da hat es dann angefangen richtig zu regnen und da hat er gemerkt, ich muss meinen Plan aufgeben. Der Ferrari hat noch länger gewartet. Die haben wirklich gedacht, wir kommen durch die Regenphase durch mit den Slicks. Hat sich dann aber in der dritten Runde wirklich erübrigt, weil Leclerc hat sich gedreht, Hamilton ist wie auf rohen Eiern gefahren. Da war dann klar, das geht nicht. Ich würde mal sagen, aus Ferrari hat es schon Sinn gemacht, wenigstens eine Runde länger zu warten. Aber da hätten sie reinkommen müssen. Und ich glaube, dann wären sie vielleicht sogar mit George Russell um Platz 3 gefahren.
Ja, nochmal zur Pace von Ferrari, zur Performance zurückzukommen. Vasseur hat gesagt, ja, das war jetzt hier, Setup hat nicht ganz gepasst, Strecke war ja doch ein bisschen außergewöhnlich, das war nicht der richtige Ferrari, am Freitag haben wir den richtigen Ferrari gesehen. Mhm. Glaubst du das oder ist es nur so eine Durchhalteparole, um den Fans da ein bisschen Hoffnung zu machen?
Ja, vielleicht ein bisschen von beiden. Ich meine, der Ferrari vom Freitag war ja auch langsamer als der McLaren, ja. Wenn man mal anschaut, in den Longruns und er war jetzt auch nicht auf Max Verstappen-Niveau, wir müssen das ja immer ein bisschen differenzieren. Ja. Man darf nicht von Red Bull-Niveau sprechen, wir wissen eigentlich gar nicht, wie gut der ist. Ja. Für mich war der Toro Rosso oder Racing Bull oder wie man auch immer den nennen mag, eigentlich das bessere Auto. Wenn Tsunoda nur 2 Zehntel hinter dem Verstappen ist, ich möchte mal sehen, was da passiert, wenn der Max in dem Auto sitzt. Ja. Also wie gesagt, der Ferrari ist nicht so schlecht, wie er aussah, aber er ist auch nicht so gut, wie er teilweise auch von uns gemacht wurde. Da war ja die Hoffnung dabei, letztes Jahr Vize-Weltmeister, immer besser geworden zum Schluss. Jetzt schlagen sie richtig zu.
Ja, und Lewis Hamilton ist dabei. Der hat ja für richtig Euphorie gesorgt, auch bei den Fans. Alle haben erwartet, jetzt geht's richtig ab. Aber Lewis Hamilton hat auch selbst gesagt, er hat noch Probleme. Er muss sich gewöhnen ans Auto, an alles, ans Lenkrad, an die Einstellung. Er weiß nicht, wie das Auto reagiert. Die Balance passt ihm nicht. Hat wirklich viel auch selbst gejammert und viel selbst zugegeben. Im Rennen kam es ein bisschen zu Streitigkeiten mit seinem Renningenieur. Verwundert dich das ein bisschen? Überrascht dich das, dass der da so viele Probleme hat jetzt zum Start?
Naja, er war natürlich ewig lang bei Mercedes, hat sich an dieses ganze Mercedes-System, an die Knöpfe und alles gewöhnt. Da ist es vielleicht für ihn schwieriger als für einen, der nur 2-3 Jahre bei einem Team war und dann wechselt. Carlos Sainz hat ja ähnliche Probleme. Ich meine, er ist abgeflogen, er hat gesagt, als er hochgeschaltet hat im Safety-Car-Modus, hat das Auto eine Reaktion gezeigt, die er nicht erwartet hat. Offensichtlich war das vorher bei Ferrari anders. Also ich glaube schon, dass die da so 3-4 Rennen brauchen, bis sie sich zu Hause fühlen. Aber das muss bei deren Erfahrung dann eigentlich schon reichen. Ja. Also wie gesagt, jetzt war natürlich auch für Hamilton das Pech, dass das erste Rennen so speziell war, so chaotisch. Ja. Er sich quasi auf alle Situationen jetzt, die er vorher gar nicht üben konnte, weil das gab es bei den Testfahrten nicht, musste sich da neu einstellen. Und ich meine, das hätte ja ein Buch gefüllt, was er und Adami da am Rennen erzählt haben. War ja teilweise auch ein bisschen Komik dabei.
Ja, war immerhin unterhaltsam. Ja. Kommen wir mal weiter. Mercedes am Ende Dritter, George Russell auf dem Podium, Antonelli Vierter, sind in der WM-Wertung sogar punktgleich mit McLaren ganz vorne. Wie siehst du die da im Duell um die Spitze gerade?
Also besser als erwartet, muss ich wirklich sagen. Auf eine Runde, wenn wir mal ehrlich sind, George Russell hätte Max Verstappen schlagen können. Er hat in den letzten beiden Kurven 2,5 bis 3 Zehntel verloren auf seiner besten Runde. Das wäre dann, damit wäre er vor Verstappen gestanden. In den Longruns, also auf die Dauer, da überhitzen die Reifen noch ein bisschen zu viel, hat Toto Wolff gesagt, das muss man ändern. Das hatten sie auch letztes Jahr schon. Aber das Fenster scheint größer geworden zu sein. Also es war ja am Freitag relativ warm und am Samstag. Und gerade am Samstag, wie gesagt, fährt er auf den 4. Startplatz, der auch hätte ein Dritter sein können. Ja. Das zeigt also, dass sie diese Schwäche ein bisschen abgelegt haben. Aber es kommt halt immer noch dazu, dass die Hinterreifen ein bisschen schnell heiß werden. Und das war dann auch im Rennen so. Und Russell hat dann irgendwann gesagt, ich bin nicht so schnell wie die McLaren, ich bin nicht so schnell wie der Verstappen. Ja. Hinten, die Ferrari sind nicht so schnell wie ich. Also ich schaue, dass ich das Rennen ohne irgendeinen Fehler, ohne einen Crash zu Ende fahre und bringe die Punkte heim, war die richtige Strategie.
Ja, wir müssen noch ein Wort über Andrea Kimi Antonelli verlieren. 18 Jahre ist er erst, ich glaube, der drittjüngste Fahrer jetzt beim Debüt. Gleich direkt hinter Russell ins Ziel gekommen, im Qualifying noch ein bisschen Pech gehabt. Dann kam es am Ende noch zu so einer ein bisschen strittigen Szene in der Boxengasse, soll er da Hülkenberg behindert haben, gab eine 5-Sekunden-Strafe. Mercedes hat Protest eingelegt, erfolgreich. Kannst du kurz erklären, was war da los? Warum hat die FIA erst gesagt, Strafe und dann doch nicht mehr?
Naja, es war ein sogenannter Unsafe Release aus Sicht der FIA. Nico Hülkenberg hatte seinen Boxenstopp schon fertig, kam durch die Boxengasse durch. Die Box, das sauber liegt ja vor der von Mercedes. Also er konnte in dem Sinne jetzt nicht mehr behindert werden, wie die Leute, die noch vor Mercedes hätten einbiegen können. Ja. Andrea Kimi Antonelli wurde dann rausgeschickt. Er hatte die Nase vorne. Er blieb aber immer konstant unterhalb dieser bunten Linie. Links ist ja die Fastlane, rechts quasi die, wo die ganzen Parkpositionen sind. Und hat das dann fortgesetzt bis zu dem Punkt, wo sich die Boxengasse verengt, wo dann einer natürlich Vorfahrt haben muss, aber da er die Nase vorne hat, ist er natürlich nach vorne gefahren. Also ich habe das am Video gesehen und meiner Ansicht nach war es keine Behinderung.
Ist das erlaubt überhaupt, da zu fahren?
Das ist erlaubt, das wurde auch den Fahrern noch mal im Fahrerbriefing so gesagt. Ja. Gary Connolly, der Chef-Steward, hat aber gesagt, nee, wir wollen keine Rennen in der Boxengasse. Und Ron Meadows, Teammanager, hat aber gesagt, hey Leute, das gab schon immer so. Und wir wurden auch im Fahrerbriefing darauf hingewiesen, dass es okay ist, solange der eine den anderen nicht behindert, was ja nicht der Fall war. Jetzt musste natürlich Mercedes ein neues Beweismittel finden, weil die FIA hat ja auch verschiedene Kamerapositionen. Ja. Und eines dieser Beweismittel war die Helikopterkamera und die zeigt ganz klar, dass Antonelli den Hülkenberg nicht behindert hat, ja, und dass es eben kein Unsafe-Release war. Und dadurch hat er die 5 Sekunden wieder zurückgekriegt und damals ist er nicht Fünfter, sondern Vierter. Ja. Und ich muss sagen, das war ein unglaubliches Debüt. Nach dem Training wusste man nicht, wie wir den einschätzen. Er ist über den Körper in Kurve 6 gefahren, da muss man sagen, das ist anderen auch passiert, dem großen Alonso zum Beispiel, ja, hat sich den Unterboden beschädigt, blieb auf Platz 16 liegen. Aber dann die Aufholjagd war ganz toll, auch das Duell mit Hülkenberg. Ich glaube, er hat den Hülkenberg 3-mal überholt, ja, den Stroll 2-mal und zum Schluss noch den Albon. Ja. Alles volle Überholmanöver. Er hat zwar einen kleinen Dreher eingebaut, aber das kann passieren. Ja. Und ich muss sagen, Hut ab. Er hat sich dabei schwierigsten Bedingungen mit Abstand am besten von allen Rookies
vertreten. Ja, kommen wir gerade mal auf die Rookies zu sprechen. Wir haben 6 Rookies, am Ende nur 2 im Ziel. War das bei den Bedingungen verständlich oder haben Sie dich doch ein bisschen enttäuscht am Ende?
Nee, enttäuscht würde ich nicht sagen. Also gut, man sollte das Auto nicht ablegen wie Hatscha in der Formationsrunde. Also das war wirklich unnötig. Und jetzt vielleicht auch Jack Doohan da in der ersten Runde. Es passiert ja fast auf einer Geraden. Gut, da liegt viel Laub in dieser Passage. Ja. Da ist auch schon mal, kann ich mich erinnern, glaube irgendein Jaguar, Pedro de la Rosa oder wer das auch immer war, ja, mal ganz böse abgeflogen auf einer trockenen Strecke.
Ja, ich glaube, da waren die jeweiligen Linien waren auch ein Problem.
Genau, hat Hülkenberg auch.
Ja. Berg auch gesagt, ja.
Zum Beispiel die weißen Linien, ja. Aber das muss er eigentlich wissen und das sollte nicht passieren. Die Unfälle von Lawson und Bortoletto, die sind in der Hitze des Gefechts. Da ging es ja darum, welche Reifen wann reinkommen. Da ist natürlich für einen Rookie, bricht da viel über einen Neuling herein. Der hat ohnehin schon viel zu tun, diese Monster da auf der Straße zu halten bei den Bedingungen. Also das kann man verzeihen. Aber ich muss wirklich sagen, Kimi Antonelli hat einen klasse Job gemacht. Oliver Berman ist zwar durchgekommen im Rennen, aber der hat seine Unfälle im Training gehabt, die eigentlich auch unnötig waren. Also wenn wir mal ehrlich sind, wenn einer in der ersten Runde im dritten Training da sein linkes Vorderrad auf dem Grasstreifen setzt, wo es um nichts geht, und dann ausrettet, das ist ein bisschen zu viel. Also der hat sich da nicht so toll angestellt.
Ja. Gehen wir mal im Feld weiter, durchs Mittelfeld. Wer führt da gerade die Verfolger an? Ich meine, Albon hat ja mit Antonelli um diesen 4. Platz gekämpft. Ist Williams gerade da vorne dabei?
Ja, Williams und Toro Rosso, muss man sagen. Weil Tsunoda war ja lange auf einem sehr guten Platz. 6. dann sogar 5. gelegen. Gleiche falsche Strategie wie Ferrari. Ist dadurch dann aus dem Punkterring rausgefallen. Aber der hatte den Speed. Wenn man sich die Toro Rosso anschaut, die sind in jedem Sektor ungefähr gleich. Das heißt also, sagen wir mal, Tsunoda ist 5., dann ist der zwischen Platz 5 und 7. Und zwar im Sektor 1, 2 und 3. Das heißt, das Auto ist sehr ausgewogen auf diesen doch sehr verschiedenen Streckenteilen. Der Williams ist ein bisschen besser in den schnellen Passagen, also Sektor 1 und 2, verliert ein bisschen im dritten Sektor. Ja. Aber es ist ein sehr, sehr gutes Auto. Also das war kein Bluff bei den Testfahrten. Ja. Das waren auch keine Showrunden oder Vorstandszeiten. Die können das. Ja. Und der ein oder andere kann auf einer bestimmten Rennstrecke sicher mal einem der Top 4 da in die Suppe spucken.
Naja, kommen wir zu Sauber. Nico Hülkenberg, ja auch super Rennen gefahren, Platz 7. 6 Punkte mehr als Sauber im ganzen letzten Jahr geholt hat. War das nur ein Eintagsfliege, ein guter Fahrer bei schwierigen Bedingungen oder muss man mit Sauber dieses Jahr häufiger rechnen?
Ich glaube, man muss mit ihnen häufiger rechnen. Der neue Frontflügel und dann die paar Modifikationen an den Seitenkästen, die ja noch in Melbourne gekommen sind, die haben schon was gebracht. Ganz klar, die haben das Auto transformiert. Das Auto war bei den Testfahrten, kann man sagen, nicht komplett. Es ist jetzt noch einfacher zu verstehen. Man kam dann auch auf ein ordentliches Setup. Ich würde sagen, vom Speed her hatten beide den Speed fürs Q2. Nico Hülkenberg ist ja ein bisschen unglücklich da rausgefallen. Bortoletto hat es geschafft. Ja. Sehr gute Leistung von dem Brasilianer im Übrigen. Und den Speed haben sie jetzt auch in den nächsten Rennen, hat James Key gesagt. Also Q3 ist vielleicht noch ein bisschen übertrieben, aber damit sind sie schon einen großen Schritt weiter als im letzten Jahr. Ja. Also auch im Rennen. Ich meine, natürlich wären die ohne dieses Chaos wahrscheinlich 11., 12. oder 12., 13. geworden, wenn sie beide fahren werden. Und sie hatten natürlich ein bisschen Glück mit der...
Schauen Sie die Möwen.
Ja, hier sind die ersten Gäste am Jahr darüber. Hatten sie ein bisschen Glück, dass sie bei den Boxenstopps auch alles richtig gemacht haben, ja, Timing. Aber man muss eben auch da sein. Und letztes Jahr wären sie nicht da gewesen, sagen wir mal so, wenn es quasi Geschenke gibt.
Ja, Haas hat das Gegenteil gemacht. War ja Nico Hülkenbergs altes Team. Die waren ganz hinten plötzlich. Was fehlt im US-Team und wie weit sind die vom Feld weg?
Ja, das ist dramatisch. Also der Rückstand von Esteban Ocon auf den Vorletzten. Jetzt ziehen wir mal die Leute ab, die Probleme hatten, wie jetzt Lawson mit seinem Defekt im dritten Training, wo er nicht fahren konnte. Und dann hat er auch noch 2 Fehler eingebaut. Da fehlen 5, 6 Zehntel. Das ist eine Welt. Und wir fragen uns alle, wie kann das sein? Ich meine, der Haas schaut jetzt nicht aus wie McLaren, ist klar, aber er schaut ja nicht komplett falsch aus. Und sie haben ja letztes Jahr ein konstant gutes Auto gehabt. Das war ja keine Eintagsfliege letztes Jahr. Ich weiß nicht, was die falsch gemacht haben. Sie haben auch noch die alte Vorderradaufhängung behalten. Also man kann es auch nicht auf das schieben, dass man sagt, da haben sie jetzt Mist gebaut oder das ist eine Nummer zu groß für sie. Und das Problem des Autos ist, es hat wohl ein eingebautes Untersteuern in den langsamen Kurven und in den schnellen Kurven fehlt Abtrieb. Und zwar massiv. Das hat Hayao Komatsu, der sich sonst ziemlich versteckt hat, in der Pressemitteilung gesagt. Und das müssen sie rasant jetzt eine Lösung finden, weil sonst fahren die gesamte Saison so weit hinterher.
Ja, kommen noch ein paar politischen Themen. War ja auch viel los jetzt am allerersten Rennwochenende des Jahres. Die FIA hat Heckflügeltests angekündigt. Die wollten dann genau das Auge drauf werfen. Ist da jemand aufgefallen? Gab es da irgendwelche Diskussionen?
Aufgefallen nicht. Red Bull hat schon bei den Testfahrten im Rhein-Theater gemacht. Man müsste sich mal da vier Autos anschauen. Das war der McLaren, der Ferrari, der Haas und der Alpine. Die FIA hat dann erstmal natürlich wieder in Melbourne die Belastungstests gemacht. Was ich gehört habe, waren alle vier Teams locker innerhalb der erlaubten Grenze. Da geht es um eine Kraft von 750 Newton rechts und links. Und die Spalte zwischen Flap und Hauptelement darf sich maximal um 2 mm mehr öffnen, als sie statisch, also statisch der Fall ist. Die waren, glaube ich, das Maximum war 1,5 mm. Also sie waren locker drin. Dann hat man ja diese neuen Kameras gehabt. Eine weist nach hinten, eine nach vorne. Das sind Kameras, die sind sehr, sehr viel besser von der Auflösung her als die von der Form, also quasi vom TV. Und hat sich das nochmal angeschaut, auch bei diesen vier Autos, da war nichts. Also Red Bull hat da, wie gesagt, die schießen ein bisschen, um in der Hoffnung irgendwas zu treffen. Ja. Wie gesagt, die FIA wird das jetzt fortsetzen. Es geht nicht darum, da einen zu disqualifizieren. Wenn die sehen, dass da die Lücke zu weit aufgeht, dramatisch, dann klopfen die dem auf die Finger, das ist der Plan. Ja. Und wenn der das nicht lässt, dann werden einfach die Heckflügelregeln für alle verschärft, genau. Also das würde keinem was bringen. Und es ist eigentlich mehr wieder, so wie letztes Jahr beim Frontflügel, um ein bisschen zu lernen, was machen die Teams eigentlich, wo tricksen die, wo sind die neuralgischen Stellen, damit sie fürs nächstjährige Reglement 2026 dann die Heckflügel oder die Frontflügelregeln ein bisschen besser und strikter und auch besser überwachbar schreiben.
Ja, es gab auch viel Diskussion in der Winterpause um dieses Fluchverbot, um den Maulkorb für die Fahrer. Es gab jetzt keine Probleme an diesem ersten Wochenende. Gab es da was Neues oder ist das Thema jetzt praktisch schon tot?
Ja, die Fahrer wurden instruiert, beim Fahrerbriefing auch da, hauptsächlich von Chefkommissar Gary Connolly. Und es wird wohl ein bisschen aufgeweicht. Also wenn man so hört, am Funk, wenn der Fahrer mal mit sich oder mit irgendwas beim Team nicht zufrieden ist, dann darf er sehr wohl fluchen. Ja. Gegenüber einem anderen Fahrer kann er auch schon mal aus der Emotion heraus vielleicht den einen oder anderen Spruch loswerden. Ich glaube so, er fährt wie ein Idiot, ist vielleicht gerade noch erlaubt. Ja. Wenn es dann andere Schimpfwörter sind, die irgendwie rassistisch sind, dann natürlich nicht. Ja. Und in Pressekonferenzen wurde gesagt, sollte man sich halt ein bisschen zügeln, sagt der Leute, ihr wisst ja, was auf euch zukommt. Und ich glaube, das hat man schon ein bisschen gemerkt. Also es ist leider ins Gegenteil umgeschlagen, also aus unserer Sicht, weil die Fahrer waren extrem vorsichtig. Ja. Gerade die beiden, Alonso und Verstappen, die 8 Punkte auf ihrem Konto haben und noch ein bisschen durchhalten müssen, ja, bevor sie die wieder loswerden. Also 8 Strafpunkte. Und da merkt man schon, die waren ein bisschen einzelwig.
Ja, du hast das 2026er Reglement schon kurz angesprochen eben. Das war ein großes Thema auch im Fahrerlager. Ich meine, die Saison 25 hat gerade erst angefangen. Trotzdem haben viele schon über 26 gesprochen, über die große Technikherausforderung. Jetzt gab es aber Gerüchte, dass da vielleicht in den nächsten Jahren der Plan nochmal komplett durcheinander geworfen wird. Was hast du da gehört?
Ja, es ging eigentlich davon aus, ich glaube, es war kurz vor den Testfahrten, als Stefano Domenicali mal so kurz drüber nachgedacht und hat gesagt, naja, der V10 mit nachhaltigem Kraftstoff, wer ist eigentlich das, was wir brauchen, weil es ist ein kleiner, leichter, billiger Motor, simplerer Motor, den dann alle bauen könnten. Alle haben so ein bisschen Angst, dass diese Ausgeglichenheit, die wir jetzt haben, warten wir mal ab, wie McLaren fährt, aber dass die mit dem nächsten Jahr auseinanderbricht, weil irgendeiner mit Abstand den besten Motor baut oder wie auch immer, das beste Auto. Deswegen sind da schon einige hochgradig nervös und das wurde dann aufgegriffen, dieser Spruch von Mohamed Bin Sulayem, der dann quasi die Idee ins Spiel gebracht hat, verlängern wir die aktuellen Regeln doch um 2 Jahre und gehen dann direkt zum V10 über, was natürlich nicht praktikabel ist. Mein Audi wäre damit erledigt, die hätten gar keinen Motor, aber Toto Wolff hat mir auch gesagt, wir hätten auch keine Motoren mehr. Ja. Wir bauen voll an den neuen Motoren. Die ganze Logistik, die Prozesse sind nicht mehr eingestellt, die alten Motoren da jetzt noch in dieser Menge, die sie auch brauchen. brauchen. Wir haben ja 4 Teams insgesamt. Also die könnten auch nicht fahren. Der Honda könnte wahrscheinlich nicht fahren, weil bei dem geht es genauso. Und der Red Bull, der eigentlich ein Verfechter dieser Regeln ist, stimmt ja auch ohne Motor da. Der Honda gibt ihm keinen Motor mehr nächstes Jahr. Also das ist, und dann kam so ein Alternativvorschlag auf, ja, dann machen wir es halt so, lassen wir die neuen Regeln nur 3 Jahre gelten. Das ist möglich nach 4 Statuten und gehen dann auf den V10 oder was auch immer es ist. Was ein bisschen verdächtig ist, die FIA hat schon eine V10-Arbeitsgruppe eingerichtet. Also da passiert was an dem Ende. Aber ich glaube nicht. Also der eine Vorschlag ist unmöglich. Ja, da würde Audi würde ja wahrscheinlich auch die FIA oder die Formel 1 verklagen. Die haben da 300, 400, 500 Millionen Euro da in ihren Motor und in die Infrastruktur, die ganzen Prüfstände allein investiert. Das geht nicht. Auch Honda würde wahrscheinlich sich auf die Hinterfüße stellen. Ja. Aber die andere Regelung, die muss man im Auge behalten, dass vielleicht bloß 3 Jahre gilt, vor allem wenn das irgendwie ein Reinfall wird. Und da kommt dann wahrscheinlich schon Druck auf.
Ja, da ist was im Busch, Alter.
Ja.
Du hast gerade angesprochen, mal gucken, ob die Saison so dominant von McLaren weitergeht. Wir wissen noch nicht, ob es spannend bleibt, spannend wird. Jetzt nächste Station ist China, direkt schon am nächsten Wochenende. Was erwartest du da? Ist ja eine ganz andere Strecke.
Ja, ich fürchte, da wird McLaren vielleicht noch überlegen. Lando Norris wurde ja gefragt und er hat gesagt, wenn der Auftakt in Bahrain gewesen wäre, wäre er sich nach den Testfahrten nicht sicher gewesen, ob die da so dominant gewesen wären und da hätten sie sicher kämpfen müssen. Er sagt aber, für China bin ich wesentlich optimistischer. Da hatten wir letztes Jahr ein schlechtes Auto und waren stark und jetzt haben wir ein gutes Auto und also da müssen sich vielleicht einige warm anziehen.
Müssen wir abwarten. Wir hoffen zumindest auf schönes Wetter, dass wir wirklich ein gutes Bild vom Kräfteverhältnis bekommen und endlich mal wissen, wie sieht's denn wirklich im Feld aus. Ja, wir werden natürlich auf unserer Webseite berichten über den Grand Prix von China. Wir müssen wieder früh aufstehen in Europa, also die Fans natürlich und ja. Dann melden wir uns natürlich auch anschließend wieder mit einer neuen Folge von Formel Schmidt. Bis dann, auf Wiedersehen.
Servus.